Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Make Podcast great again.
MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Riesenüberraschung in der Handball-Bundesliga. Die in den letzten Wochen so souverän agierenden Rhein-Neckar-Löwen haben nämlich verloren und sind in der Tabelle zurück auf Platz 3 gefallen. Bei der MT Melsungen setzte es eine 26-29 Niederlage für den Meister. Besser lief es für die Konkurrenten an der Tabellenspitze, die Füchse Berlin und die SG Flensburg-Handewitt. Die siegten jeweils souverän und auch der THW Kiel feierte einen ungefährdeten Heimsieg. Sebastian Mühlenhof, unser Handball-Experte, der weiß genaueres. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Nicht schlau genug wären sie gewesen, so sagte Löwenspielmacher Andi Schmid nach der Partie bei den Kollegen von Sky, nachdem die Rhein-Neckar-Löwen 26-29 in Melsungen verloren hatten. Worin bestand dieses nicht schlau genug sein? Woran bestanden die Dummheiten der Rhein-Neckar-Löwen?
Ja, sie waren gerade im Angriff sehr deutlich. Also sie haben dort viele einfache Fehler gemacht, versucht Sachen zu erzwingen und schlechte Anspiele gehabt. Und das war im Endeffekt einfach nicht schlau genug. Sie konnten kamen gut rein, das muss man sagen. Sie führten schnell mit 7-3. Und dann kam die Auswahl von Michael Roth, wo er seine Jungs so ein bisschen wachgerüttelt hat, dass sie ja das endlich annehmen sollen, gerade auch in der Abwehr, dass sie mutiger sein sollen, dass sie da wirklich auch aggressiver rangehen sollen. Und die Ansprache hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Die Abwehr hat sich enorm stabilisiert, stand viel kompakter, war auch dann variabler, weil sie einfach dann auch mit den Kreuzen mitgehen konnten. Und dann hatten sie hinten drin einen super Torhüter mit dem Bosia Simic, der wirklich eine sehr, sehr gute Verpflichtung war, hatte am Ende 14 Paraden, eine Quote von 35,9%, also fast 36%. Und das war wirklich ganz, ganz stark dann. Konnte man sich entsprechend absetzen. Die Löwen hatten dort dann noch wirklich einige Fehler und konnten noch in der Abwehr dort nicht gegensetzen. Sie hatten zwar Gideon Galliroda mit dabei, aber auch er konnte nicht dazu beitragen, dass die Abwehr sicherer wurde, dass sie mehr Sicherheit einfach auch dort sich erarbeiten konnten und dass sie nochmal vielleicht einfache Thermogegenstoße werfen konnten. So ging es dann mit 15-13 in die Halbzeit. Und auch in der zweiten Halbzeit waren die Melsunger viel besser, waren auf Augenhöhe und waren auch einfach konzentriert in ihren Aktionen. Und das ist einfach der große Unterschied am Ende gewesen. So konnten sie den Sieg holen. Bester Werfer bei ihnen war Julius Kühn mit insgesamt 9 Treffern. Wirklich sehr, sehr dominant. Da hatten sie keine Lösung für die Löwen. Wir sind auf ihrer Seite. Ja, Andi Schmid mit 8 Treffern, wieder der beste Werfer war, aber hat auch 7 Fehlwürfe halt gehabt. Und es spricht im Endeffekt so da ein bisschen dafür, dass sie vom Kopf, glaube ich, vielleicht ein bisschen zu müde waren. Ich meine, Nikola Gabson hat danach gesagt, wir hatten 4 Tage Pause, es muss als Regeneration reichen. Und ich denke, das ist auch nicht im Körperlichen, sondern einfach so eine Kopfgeschichte, dass du bei so vielen Spielen in letzter Zeit dieses Jahr, diesen Monat haben sie 9 Spiele auswärts im November. Also das ist wirklich eine ordentliche Anzahl und sie wirkten einfach vom Kopf her nicht wach genug, nicht frisch genug und dann kannst du halt den Melsungen verlieren, die wirklich im Moment sehr, sehr gut drauf sind.
Und dann kannst du natürlich auch so Situationen, wo du mit 7 Feldspielern spielst, manchmal eben nicht erfolgreich absolvieren. 2 Tore gab es allein vom Melsungen-Keeper, den du ja schon angesprochen hast. Simic, der hat 2-mal ins leere Tor getroffen. Dieser 7. Feldspieler, ist das was, was die Löwen noch mehr trainieren müssen oder ist das einfach auch gegen so robuste Abwehrjungs wie Melsungen einfach auch extrem schwer, das zu spielen?
Das ist durchaus, wenn du es gut spielst, ist das eigentlich eine gute Möglichkeit. Was mir halt auffällt und was halt alle Mannschaften falsch machen, das ist, wenn du den Ball verlierst vor dem Angriff oder den Ball verwirfst, der Torhüter hält, dass dort alle zurücklaufen, aber keiner dann auf den Ballführenden geht, weil es im Endeffekt eigentlich das Problem ist, weil derjenige muss ja erstmal ins Tor laufen, der Torhüter, und wenn du dann einen Spieler abstellst, der sagst, okay, du kümmerst dich um den Ballführenden, du sorgst dafür, dass du nicht aufs Tor werfen kannst, dann kann man da vielleicht auch für sorgen, dass man nicht solche einfache Gegentore kassiert. Das ist aber ein Problem von allen Mannschaften, die das so spielen. Ich halte es eigentlich für ein gutes Mittel, gerade weil man einfach dann Lücken reißen kann mit 2 Kreisläufern, das ist dann irgendwann immer eine Lücke frei, aber man spielt das dann halt, wenn man den Ball führt, halt nicht gut. Das ist mir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder aufgefallen, dass man dort einfach ja den Gegner werfen lässt, anstatt versucht, ihn festzumachen, ihn einfach zu blockieren, den Ball zu blocken, das macht man einfach nicht und dadurch kann man einfach Gegentor kassieren. Man hat es auch schon in Leipzig gesehen, das hat nicht so ganz funktioniert aus Sicht der Löwen, da muss vielleicht noch ein bisschen bessere Abstimmung herkommen und dann mal schauen, ob sie es dann besser hinkriegen, aber wie gesagt, da waren einfach die Melsungen das Tuck abgezockt, der Tuck wacher einfach und dann konnten sie es entsprechend auch gut ausnutzen.
Die Rhein-Neckar-Löwen damit in der Tabelle auf Platz 3 abgerutscht, ich habe es schon gesagt, haben allerdings auch 2 Spiele weniger als die Füchse Berlin und ein Spiel weniger als die SG Flensburg-Handewitt bisher bestritten. Von daher sind die Punktabstände noch nicht so ganz aussagekräftig. Die Berliner auf jeden Fall, die haben auswärts an diesem Spieltag doppelt punkten können. Die haben nämlich mit 37-29 in Minden gewonnen und da eine sehr, sehr gute Leistung abgerufen. Vor allen Dingen natürlich Steffen Veit.
Ja, genau. Steffen Veit war wirklich ganz, ganz stark. 7 Treffer am Ende geworfen. Bester Mann. Auch der allgemeine Rekord der Füchse war sehr stark. Peter Nenadic 6 Treffer und Fabian Wiede auch 5 Treffer. Das heißt, wenn man das mal zusammenrechnet, haben die 18 Tore geworfen von den 37. Also spricht dafür, dass der Rekord wirklich sehr, sehr gut ist. Aber gerade so in der Anfangsphase haben sich die Füchse doch sehr schwer getan. Sie führten zwar schnell mit 4-1, aber dann kamen die Minden ein bisschen besser ins Spiel rein, sorgten gerade über schnelle Kreuzungen immer wieder für Verwirrung in der Abwehr der Füchse. Und dann stand es dann 5-4 und dann war das immer wieder so ein Duell auf Augenhöhe. Dali Bododa wirft dann da zum 12-11 die erste Führung der Mindener. Und dann kam nach der Auswahl von Petkovic, waren sie dann wieder besser drin. Und die Abwehr war viel besser, stand sicherer, hatte dann auch Lösungen entsprechend auf die Kreuzungen, die Mindener gespielt haben, die dann etwas, ja, dann diese nicht benutzen konnten, sondern dadurch andere Ideen einfallen mussten. Und dann konnten sie dann mit einfachen Ballgewinnen auch in der Abwehr dann mit einer Führung in die Halbzeit gehen. Und dann nach der Halbzeit waren sie dann viel besser drin. Sie haben keine Schwächephase mehr gehabt, sondern haben das wirklich dann sehr souverän runtergespielt. Sie hatten einen guten Torhüter drin. Mit Peter Stochel, der insgesamt 11 Paraden hatte, eine Quote von zwar nur 28%, aber wirklich wichtige Bälle dort auch gehalten hat. Während auf der anderen Seite Kim Sonne in der zweiten Halbzeit 6 Paraden hatte und Espen Christen in der ersten 5, also ungefähr gleich. Also das haben sie wirklich dann gut gemacht, weil sie dann einfach auch einfache Bälle gewonnen haben. Und ja, die Minden haben vorne sich zu viele Ballverluste einfach erlaubt, haben dort nicht konsequent genug gespielt und auch vielleicht das versucht zu sehr zu erzwingen. Ja, und dann verlierst du entsprechend danach eigentlich einer guten ersten Halbzeit. Aber wie gesagt, dafür waren die Füchse der zweiten einfach zu stark, haben sie einfach mehr Qualität im Kader, sodass Minden dann einfach, ja, den Sieg so hinnehmen muss, auch wenn es natürlich ihnen wehtut, gerade zu Hause, dass man mit 8 Toren verliert.
Also wieder Platz 1 in der Tabelle. Der SG Flensburg-Handewitt ist ihnen auf den Fersen, 21-5 Punkte, nachdem sie zu Hause gegen Hüttenberg überhaupt nichts anbrennen ließen, 38-23, souverän und locker.
Ja, wirklich, das war ganz souverän und locker. Das haben sie von Anfang an ganz klar gezeigt. Hey, das ist nur unser Spiel heute. Stand schnell 4-0. Und dann kam noch nach 4 Minuten schon die erste Auszeit von Hüttenberg. Und, sie kamen einfach nicht ran. Also, die Flensburg haben das wirklich sehr souverän gespielt. Wirklich konstant von einer Abwehr, eine gute Abwehr hinten gehabt mit einem sehr, sehr guten Matthias Andersson, der am Ende 11 Paraden hatte, eine Quote von 45% aus seinen sein Kollege Kevin Müller, der dann reinkam in der 45. Minute, hatte 5 Paraden und eine Quote von 45%. Und das war wirklich, ja, von Anfang bis Ende eine sehr, sehr konzentrierte Leistung der Flensburger, die dann natürlich dann noch rausnehmen konnten. Sie führten zur Halbzeit mit 20-9. Dann plättert das Spiel da so ein bisschen hin. Sie haben dann noch entsprechend das ausbauen können, ihre Führung, die ja schon hoch war. An ihrem besten Treffer hatten sie den Andreas Zacharias, den Kreisläufer, mit insgesamt 11 Treffern. Und das ist schon, ja, etwas überraschend, dass ein Kreisläufer 11 Tore werft. Das ist passiert nicht häufig, aber sie haben auch viel über den Gegenstoß halt gelaufen. Und da war auch Zacharias immer wieder mit dabei. Konnte so dort viele einfache Treffer werfen. Ja, und am Ende war das ein ganz souveräner Sieg, 38-23. Das einzige Wermutstropfen ist vielleicht, dass Markus Roth ins Krankenhaus musste. Er hatte eine Fingerverletzung sich zugezogen und das musste sofort im Krankenhaus behandelt werden. Muss man mal gucken, wie lange er ausfällt und was es dann auch entsprechend genau ist. Aber es haben die trotzdem wirklich sehr, sehr gut gemacht und sich klar den Sieg geholt und ungefährdet. Und vielleicht so ein bisschen Kräfte sparen können sie jetzt in die nächsten Spiele gehen.
Ungefährdet auch der 29-19 Sieg des THW Kiel zu Hause gegen die TBV Lemgo.
Genau, ganz souveränes Spiel von Kiel, das hätte man auch eigentlich sich erwartet beim Spiel gegen Celje, wo sie am letztes Wochenende verloren haben. Sie haben da gut angefangen, führt schnell mit 3-1 und konnten sich dann nach und nach absetzen. Zur Halbzeit dann 16-12, das war noch im Rahmen, lag aber auch daran, dass Lemgo im Angriff durchaus noch Möglichkeiten gefunden hat, die Lücken in der Abwehr zu finden, wobei das auch sehr schwierig war, weil auch immer wieder ein toter Niklas Landin zur Stelle war, hatte am Ende insgesamt 13 Paraden, eine Quote von 44%. War wirklich dann ein Garant dafür, dass man dann mit der Führung in die Halbzeit gehen konnte, aber auch die Abwehr der Lemgoer war in der ersten Halbzeit nicht so konsequent genug da, aber sie konnten es noch im Rahmen halten. Dann im zweiten Angriff, ja, waren die Kieler noch das bisschen besser, noch konzentrierter und haben dann entsprechend klar das gestalten können. Die Lemgo hatten wirklich große Probleme im Angriff, dort Lücken zu finden gegen eine sehr, sehr stabile Abwehr und dann auch Lösungen gegen die Torhüter zu finden. Auch der zweite Torhüter, Andi Wolf, der dann reinkam zur 49. Minute, hat dann auch noch zwei Paraden gehabt, eine Quote von 40%, also hatte dort auch noch seinen Anteil daran, dass es dann entsprechend so blieb. Und man hat sich bei TBV so ein bisschen gesehen, gerade in der zweiten Halbzeit tun sich immer sehr, sehr schwierig gegen die Abwehr, können dort keine Lösung finden. Das zieht sich jetzt durch die letzten Spiele so ein bisschen durch. Da müssen sie dran arbeiten. Da haben sie mit Sicherheit aber auch eigentlich genug Qualität im Kader, um dort entsprechende Lösungen zu finden. Dann müssen sie jetzt gucken, wie sie das hinbekommen. Florian Kerm hat schon seinen dritten Ausfall nach 40 Minuten genommen. Das spricht im Endeffekt dafür, dass es vorne einfach nicht lief. Und dann haben sie halt hinten dann auch nicht mehr dagegen halten können. Sie hatten zwar einen guten Torhüter eigentlich, Peter Johansson, der insgesamt 7 Paraden hatte, eine Quote von 30%. Aber wie gesagt, da war dann nichts mehr gegenzusetzen, weil die Kieler einfach dann zum Ende hin sehr, sehr konsequent gespielt haben.
In der Liga läuft es wieder für die Kieler. 11:1 Punkte aus den letzten 6 Spielen. Also die Kieler wieder auf dem Weg in Richtung obere Tabellenregion in der Handball-Bundesliga. Wir müssen noch auf das Bruderduell kommen. TSV Hannover-Burgdorf gegen TVB Stuttgart. 27:20 am Ende das Duell der beiden Brüder Kai Häfner und Max Häfner am Ende zugunsten von Kai Häfner entschieden.
Genau, am Ende zugunsten von Kai Häfner entschieden. Das war anzunehmen, weil gerade auch, weil wir natürlich die besser platziert sind, die Hannoveraner. Und sie haben das wirklich gut gespielt. Es war zu Anfang zwar durchaus eng, 3:2 statt nach 5 Minuten, aber dann haben sich so über die Zeit, haben sich die Recken wirklich absetzen können. Und lag auch einfach daran, dass sie konsequenter ihre Aktionen gespielt haben, während bei den Schwaben doch einige Fehler reinkamen. Gerade im Angriff konnten sie haben einige Bälle weggeschmissen. Das war wirklich nicht gut. Da musste auch Markus Bohr entsprechend nachjustieren in der Auszeit, dass dann entsprechend dort besser zur Sache ging. Aber sie kamen einfach nicht rein, weil ihre Deckung auch nicht konsequent genug da war. Sie hatten diesmal keinen überragenden Jungi Bitter im Tor, der diesmal nur 2 Paraden hatte, also nicht an die Leistungen von den Vorwochen anknüpfen konnte. Und dann haben sie entsprechend schwer getan, weil sie auch nicht immer noch verletzungsgeplagt sind. Da fehlen immer noch viele Spieler. Und dann hatten wir in der zweiten Halbzeit, haben die Recken das sehr, sehr souverän zu Ende gespielt, wirklich sich nicht schocken lassen, haben noch ein bisschen auch die jungen Spieler reinkommen lassen, zum Beispiel Dominik Kallafuhr, Lars Dehnhoff ist gestern auch noch reingekommen, also dann waren da noch ein bisschen Einsatzzeit für andere Spieler, sodass man sich auch ein bisschen schonen konnte und es war wirklich sehr, sehr souverän. Sie hatten einen guten Torhüter hinten drinne mit Martin Ziemer, hat 4 Paraden, 5 Quote von 25%, oder aber auch Malte Semisch, der dann reinkam in der zweiten Halbzeit, 8 Paraden, eine Quote von 53%. Ja, und sie haben das wirklich sehr souverän gespielt. Besser auf Seiten der Recken war Kai Häfner, der von dir angesprochene, während auf Seiten der Stuttgarter insgesamt 3 Leute 4 Treffer hatten. Das war einmal Michael Schweikart, 4 von 9, aber also insgesamt 5 Fehlkarten. Marian Orlowski hatte 8 Fehlkarten, sogar auch 4 Tore. Und Bobby Schang hatte 4 Tore, dort aber nur 2 Fehlkarten. Also im Endeffekt haben sie sich zu viele Fehler, auch zu viele Bälle weggeworfen und dann machen die Hannoveraner das wirklich sehr, sehr souverän und gewinnen das Spiel klar mit 27:20.
Also so geht's dann am Ende aus. Außerdem schlägt Magdeburg Erlangen mit 28:22. Und die HSG Wetzlar lässt zu Hause mit 30:21 gegen die Eulen Ludwigshafen gar nichts anbrennen. Soweit zum Handball hier in der Sportshow auf meinsportradio.de für heute. Wir blickten eben zurück mit dem Kollegen Sebastian Mühlenhof auf den 13. Spieltag der Handball-Bundesliga, der am Sonntag dann ja beschlossen wird mit den Duellen Leipzig gegen Göpping und Lübbecke gegen Gummersbach. Sebastian, vielen Dank.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.